Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Katja Bigalke.
Schön, dass Sie da sind und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gerade geht, aber ich stecke zu diesem Zeitpunkt eindeutig mittendrin im Vorweihnachtsstress. Ich bin mit allem zu spät dran und es gibt noch sehr, sehr viel zu tun vor den Feiertagen. Und weil es in solchen Situationen ja immer ein guter Ratschlag ist, sich vom Perfektionismus zu verabschieden und mehr zu improvisieren, gibt es jetzt ein paar Inspirationen dazu. Freestyle ist nämlich die Überschrift dieser Echtzeitausgabe.
Freistil im Sinne von einfach machen bezeichnet improvisiertes Handeln ohne die Rücksicht auf Konventionen oder den Anspruch auf Perfektion.
Bubblegum Alley ist eine schmale Gasse in San Luis Obispo. Die seit Jahrzehnten mit Kaugummis beklebten Mauern zu beiden Seiten sind etwa 21 Meter lang und 4,6 Meter hoch. An den Enden der Gasse stehen Kaugummi-Automaten.
Also eigentlich heißt es Tomatenplatte à la Andi, aber das Rezept ist, wie es da auch heißt, gut geeignet für Partys oder für Abendbrot. Und was ist Weihnachten, wenn ich eine große Party?
Wow, this is crazy. Are we gonna have a drag show fundraiser at an elementary school?
Unsere Freestyle-Themen im Schnelldurchlauf neben Worst of Chefkoch, Chicks on Surfboards und Drag-Shows als Spendensammelaktionen werden uns auch Gumballs beschäftigen, die, nachdem sie bereits in Limburg, Wiesloch und Stuttgart-Zuffenhausen nun auch in Berlin aufgestellt werden. Gumballs, das sind Metallboxen mit bunten Smileys drauf, die dazu anregen sollen, hier durchgekaute Kaugummi-Klumpen hinzupappen, statt sie wie sonst auf den Boden zu spucken. Ob diese Gumballs allerdings so beliebt werden wie ihr dann doch eher anarchistisches Vorbild aus den USA. Das wird sich noch zeigen müssen. Wie es dort mit der Kaugummi-Entsorgung läuft, das hat sich Kerstin Zilm angeschaut an einem Ort, der berühmt ist für seine Gumball. Er liegt an der Küstenroute zwischen San Francisco und Los Angeles.
Wer nach San Luis Obispo kommt, muss ein Foto von Bubblegum Alley machen. 5 Meter hoch, 20 Meter lang, zwischen einer Kneipe und einem Klamottenladen. Wer in der Mitte steht und die Arme ausstreckt, kann die Backsteinmauern auf beiden Seiten der Alley anfassen. Das will aber keiner, denn die sind zugeklebt mit Kaugummi, 10 Zentimeter dick. Gekauter Kaugummi, ausgespuckt und aufgeklebt. Die oberste Lage rot, grün, blau, gelb, weiß. Initialen aus Kaugummi, Smiley Faces aus Kaugummi, Visitenkarten angeklebt mit Kaugummi, Pennys, Zigarettenstummel. Und darunter jede Menge Lagen alter, schwarzer Kaugummi. Es riecht süß und nach Pfefferminz.
Oh, there are quite some aromas that come from Bubblegum Alley.
Das ist San Luis Obispos Tourismusmanagerin Molly Cano. Sie hat erst letzte Woche einen Kaugummi an die Wand geklebt.
You just can't resist it. So anytime that I'm walking past, I always keep a pack of gum in my purse.
Niemand kann der Versuchung widerstehen, sagt Molly. Und deshalb hat sie immer eine Packung Kaugummi in der Handtasche. Eins mit dem Logo der Stadt für sich und für Besucher.
Bubblegum Alley. This place has been in my dreams.
Something kind of fun and funky and a little gross.
I think it's amazing. I never would have imagined somewhere like this could have existed. It's really quite a sight.
Just one of those attractions you have to see firsthand.
Dank Instagram und YouTube ist Bubblegum Alley inzwischen die Haupttouristenattraktion von San Luis Obispo, neben Weinproben und einer 250 Jahre alten spanischen Mission. Es gibt sogar Songs über Bubblegum Alley. Für Erstsemester an der Uni von San Luis Obispo gehört ein Besuch der Kaugummigasse zum Willkommenspaket der Stadt, sagt Molly.
The first week of school, what they do is a way to get to know their community. Every single student makes a visit down to Bubblegum Alley to check it out. It's called the Week of Welcome.
Es sollen auch Studenten gewesen sein, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als erste Kaugummis an die Wand klebten, um ihr Territorium zu markieren. Versuche, das klebrige Zeug zu entfernen und Kaugummikleber zu bestrafen, gab es zuletzt vor über 50 Jahren.
Even here in our local community, there's a love-hate relationship with it.
Im Ort wird die Alley geliebt und gehasst. Aber solange der Bürgersteig sauber bleibt und der wird einmal in der Woche gedampfstrahlt, gibt es keine nennenswerten Beschwerden. Anders die Gumball in Seattle, 1600 Kilometer nördlich. Die fast 2,5 Meter hohe und 12 Meter lange Wand wurde zuletzt vor 4 Jahren gesäubert. Chef-Dampfstrahler Kelly Foster im lokalen Fernsehsender KUOW.
So we're putting out about 280 degrees of steam.
140 Grad heißer Dampf ließ Kaugummi von den Ziegeln abblättern. Mehr als 10.000 Kilo. 10 Tonnen Kaugummi. Ein paar Tage später war alles wieder zugeklebt. Und auch an dieser Wand vermischt sich Ekel mit Faszination und Magie. Wortwörtlich.
So, let's do some magic over here. And what's your name?
Lizzie,
everybody say hi, Lizzie.
Hi, Lizzie.
Zauberer Nash Fung postet auf seinem YouTube-Kanal, wie er für Instagram posierende Touristen stoppt.
Inside the wall, okay? Underneath all the gums that people have been putting on.
Ist die Karte, die Lizzie gerade signiert hat, jetzt wirklich unter der Zentimeter dicken Schicht von Kaugummi? Nash Fung gräbt mit Latexhandschuhen und Teppichmesser.
Come closer, everybody. Ready? Ladies and gentlemen.
Tatsächlich, er zieht die signierte Karte raus. Mitnehmen will Lizzie sie aber nicht. Dafür gibt's, wie auch in San Luis Obispo, jede Menge weniger eklige Souvenirs. T-Shirts, Sticker und Schlüsselanhänger vom Kaugummi-Wahnsinn.
Stuck on the wall of gum.
Wall of gum, wall of gum. Lord, got stuck on the wall of gum. Wall of gum, wall of gum. Lord, got stuck on the wall of gum.
Ja, ziemlich eklig, aber eben auch faszinierend. Die Gumballs. Freestyle, das bedeutet manchmal einfach auch erfinderisch zu sein. Und erfinderisch kann man den Autoren und langjährigen Zeitredakteur Christoph Drösser wohl durchaus nennen. 2014 zog er nach San Francisco, wo er seitdem als Wissenschaftsjournalist arbeitet, jedenfalls die meiste Zeit. Ab und zu geht er nämlich auch noch einer anderen Tätigkeit nach. Er tritt mit einem Kollegen zusammen als Drag Queen auf, seinem Sohn zuliebe, muss man sagen, denn dessen Schule, eine normale öffentliche Schule in San Francisco, die ist dringend auf Spendengelder angewiesen und die lassen sich auf Drag-Shows offenbar ganz gut eintreiben.
Give it up for the Rainbow Sisters!
Christoph Drösser, den Song, den wir hier jetzt gerade hören, mit dem standen Sie vor ein paar Monaten als Drag Queen auf der Bühne, offensichtlich mit ziemlich viel Erfolg. Die Stimmung scheint ziemlich gut gewesen zu sein. War das denn Ihr erster Auftritt in Frauenkleidern?
Nee, ich bin sozusagen schon alter Hase. Es war der zweite Auftritt. Ein Jahr zuvor haben wir dasselbe gemacht mit meinem Partner zusammen. Da haben wir Sisters Are Doing It For Themselves gesungen.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so etwas zu machen, um Spendengelder einzusammeln? Also man kann sich ja auch denken, dass es da andere Möglichkeiten gibt.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das so ein altes Hobby von mir wäre. Es war einfach eine Veranstaltung unseres Schulvereins, der Spenden einsammelt, um das mal sozusagen in Beziehung zu setzen. Jetzt, wir leben hier in San Francisco, das ist sozusagen das Schwulen-Mekka der Welt. Und in San Francisco gibt es einen Stadtteil, den Castro, da wohnen wir. Und das ist nochmal wirklich das Zentrum dieser ganzen LGBT-Bewegung bei uns in der Stadt. Hier laufen die Männer Händchen halten durch die Gegend. Manchmal haben sie auch nicht viel an. Und unsere Grundschule fühlt sich dieser Community verpflichtet. Sie ist nach Harvey Milk benannt. Den kennen Sie vielleicht aus dem Film mit dem Sean Penn. Das war ein Schwulenaktivist hier in den 80er Jahren. Der lebte genau hier. Und da passt das natürlich dann rein. Ich nehme an, dass wir die einzige Schule sind in den ganzen USA, die so eine Drag-Show macht, um Geld einzutreiben.
Und wie finden die Eltern von den Kindern in der Schule das? Sind die alle begeistert von dieser Idee?
Na gut, also wer hier auf die Schule geht oder auch wer hier wohnt, der ist natürlich von vornherein schon mal tolerant, sonst würde man woanders hinziehen. Also es ist eine Veranstaltung nur für Erwachsene. Die Kinder kriegen das Geld nachher sozusagen, weil das alles in die Schule geht.
Aber Sie waren offensichtlich ganz begeistert von dieser Idee, damit zu machen.
Ja, also ich bin Hobbymusiker, ich trete gerne auf, ich bin Rheinländer und wir verkleiden uns ja zu Karneval ganz gerne, habe das früher auch schon mal mit Frauenkleidern gemacht und dachte, ja, dann suche ich mir noch jemanden, damit ich nicht so ganz alleine da stehe, und dann denken wir uns ein schönes Duett aus und schauen mal, wie sich das anfühlt.
Sie hatten noch jemanden dabei?
Ja, das ist ein Profimusiker, der auch eine Tochter hat auf der Schule, wo mein Sohn ist, und wir haben uns dann zusammen gerauft, weil bei solchen Sachen ist es halt schöner, wenn man noch jemanden hat, dessen Händchen man halten kann.
Wie sind Sie denn da vorgegangen? Also man kann sich ja vorstellen, wenn man das normalerweise nicht macht, dann muss man sich erstmal ganz schön vorbereiten und eine ganze Menge Sachen zusammentragen. Also was mussten Sie alles vor diesem ersten Auftritt erledigen?
Also das hat ja zwei Seiten. Das eine ist die musikalische Seite. Wir wollten echt singen. Meistens werden dann nur die Lippen bewegt bei diesen Auftritten. Aber wir wollten echt singen, haben also dann einen Song ausgesucht und einstudiert. Und dann muss man sich natürlich einkleiden da. Ne? In dem Fall Lady Marmalade, das spielt ja entweder in Paris im Moulin Rouge oder im French Quarter in New Orleans. Also ging es da um diese etwas wallenden Gewänder. Stellen Sie sich so einen Moulin Rouge-Film vor. Die Herausforderung besteht dann darin, da so ein Outfit zusammenzubekommen, was super aussieht, aber auch nicht die Welt kostet. Also wir wollten jetzt nicht Tausende von Dollars noch da reinstecken. Da geht man dann halt in Secondhand-Läden und guckt im Internet. Korsetts aus China haben wir uns kommen lassen, die dann auch teilweise gar nicht passten. Also man ist da einige Wochen beschäftigt, bis man da alles zusammen hat.
Also Sie haben die Sachen im Internet gefunden, in Secondhand-Läden, das sind die Klamotten. Das andere ist ja immer das Make-up.
Ja, also wir haben uns nicht einfach Farbe ins Gesicht geschmiert und so wie Charlies Tante oder so uns lächerlich gemacht. Das war schon eine sehr ernsthafte Sache. Das ist ja eine Veranstaltung gewesen, wo auch echte Drag Queens erstmal aufgetreten sind. Also das Publikum war nicht nur auf uns Laien da angewiesen. Und die haben uns dann auch geholfen beim Schminken. Also da hat jemand wirklich 2 Stunden mir das Gesicht angemalt. Das hat auch mit normalem Schminken nichts zu tun. Das ist alles total übertrieben und die Wimpern doppelt so lang und riesige Farbschichten im Gesicht. Da müssen Profis ran, und wenn man dann in den Spiegel guckt, erkennt man sich selber nicht mehr wieder.
Und wie fanden die Drag Queens das, dass sie das so als Hobby mal ausprobiert haben, quasi eigentlich szenefremd?
Also wir haben uns ja nicht lustig gemacht über irgendjemanden, ganz im Gegenteil. Das Ziel der Aktion war ja auch mit der Community zusammen das zu machen. In dieser Drag-Szene gibt es eine ganze Menge auch karitative Vereinigungen hier in der Stadt. Ein Teil von dem Geld ist auch an einen dieser Vereine gegangen. Also wir haben ungefähr 3/4 gekriegt von dem Geld und die anderen 1/4. Und wir machen ja auch keine echte Konkurrenz, muss man sagen. Also wenn Sie die Profis sehen, die da aufstehen, Musik hatten wir relativ schnell drauf, aber dann muss man ja auch noch entsprechend gehen und sich auf der Bühne bewegen. Da waren wir natürlich als ältere Herren so ein bisschen steif, und da musste man schon mal ein bisschen Arbeit reinstecken.
Shall we talk about how we walk on the stage?
Yeah, sure. Yeah. So what I'm envisioning is, you know, they have that long stage that's really narrow. So we don't have a lot of room to do fancy choreography. So it's every 2 beats. So you take a step and swing your hips.
Yeah. The opposite hand from the
yes,
leg,
that's right.
Right?
Yeah.
So like, hey, sister, go, sister.
Yeah, but you need to use more hips. You're looking a little too mannish. You got to swing those hips, baby.
Also keine fancy Choreografie, aber Sie haben die Hüften dann schon ordentlich geschwungen, nehme ich mal an, am Ende. Irgendwann kam ja dann dieser Tag X. Wie war das denn dann tatsächlich, in dieser Kleidung mit Ihrer Stimme auf der Bühne zu stehen und sich dann eben auch noch so zu bewegen?
Also das war ja nicht nur so, dass man da mal schnell reinläuft und auftritt. Das war eine Veranstaltung, die fing schon nachmittags um 4 Uhr an. Es gab dann für besonders gut zahlende Gäste noch so einen exklusiven Empfang. Das heißt, wir haben uns dann auch noch ein zweites Outfit besorgt, jetzt nur so ein Cocktailkleidchen für den Empfang. Und dann steht man dann da mit seinem angemalten Gesicht und der Perücke auf dem Kopf. Und es kommen Leute rein, die man sonst von der Schule kennt, als Eltern oder Lehrer. Und die gucken dann einen dann an und dann gucken sie nochmal und dann sieht man, dass bei denen so langsam das Licht angeht und die einen erkennen. Ich finde das toll. Ich habe mich einfach unheimlich toll gefühlt und bin dann da immer noch mit meinem Hüftschwung, der dann noch nicht so ganz perfekt war, da langstolziert. Also mir hat das Rollenspiel sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist ja wahrscheinlich auch eine ganz lustige Mischung dann an Leuten, die da im Publikum sitzen. Ne? Das waren Lehrer und Eltern, aber wahrscheinlich auch die üblichen Besucher, oder?
Ja, also das mischte sich ganz gut. Dann stehen, also es ist so eine Art Laufsteg ist das, diese Bühne. Also ein ganz schmales Ding, da läuft man lang und unten johlen die Leute, werfen mit Dollarnoten oder stecken sie einem auch zu und so. Es ist einfach ein wahnsinnig aufregendes Erlebnis.
Und wenn man das gut hinkriegt, also tatsächlich so eine Bühnenpersönlichkeit dann ist, dann fliegen da die Dollarscheine.
Die fliegen tatsächlich. Diese ganze Sache, Fundraiser in den USA, gibt es ja viel mehr als in Deutschland. Die sind halt durchgeplant darauf hin, dass da möglichst viel zusammenkommt. Das fing damit an, dass wir schon im Vorfeld uns bewerben mussten auf einer Website und Spenden eintreiben mussten, um überhaupt unter den 5 Acts zu sein, die dann auf die Bühne durften. Dann gibt es das Eintrittsgeld, dann gibt es eine sogenannte stille Auktion. Da haben dann zum Beispiel Leute ein Wochenende in ihrem Ferienhaus gespendet und das konnte man ersteigern. Und so kommt dann ein Tausender nach dem anderen zusammen. Und diese Dollarscheine, die man dann ins Dekolleté gesteckt bekommt oder die auf die Bühne fliegen, die sind sozusagen das Sahnehäubchen. Die werden auch alle brav eingesammelt und jeder liefert die ab. Dass also möglichst viel zusammenkommt und möglichst mehr als im letzten Jahr.
Und über was für Beiträge sprechen wir da? Also was kommt da so zusammen?
Also wir hatten schon im Vorfeld $8,000 nur mit diesen Bewerbungen eingesammelt. Insgesamt sind $40,000 zusammengekommen, $30,000 davon für die Schule, die anderen $10,000 für diese andere karitative Vereinigung. Das ist also eine hübsche Stange Geld für einen Samstagnachmittag.
Also für europäische Eltern, ja, so wie für mich, klingt das ja erstmal total komisch, ja. Also wieso muss ich denn Geld für eine öffentliche Schule sammeln? Das zahlt doch eigentlich der Staat.
Ja, das ist in Amerika halt anders. Ich habe mit unserem Schuldirektor geredet, der sagt, Kalifornien, wir sind hier ungefähr die reichste Ecke der Welt. Wir stehen relativ weit hinten auf Platz 45 der 50 Staaten mit der Schulfinanzierung. Und es mangelt an allen Ecken und Enden. Das heißt, was wir da einsammeln, geht nicht in irgendwelche teuren Ausflüge oder in Yogakurse oder irgendwelchen Luxus, sondern wir finanzieren tatsächlich Grundbedürfnisse, Lehrerstellen, Sozialarbeiter und so weiter. Und das hat mir der Direktor kurz im Interview erklärt.
We have a reading intervention teacher, social worker, a teacher coach. Overnight camping for the 4th and 5th graders, that might be the most fancy thing. Sometimes it's helped with some technology needs, but it usually goes to the basics to help with students that have greater needs that we can't get to with just basic funding.
What would you do without that money?
Probably find another profession. we'd struggle. It would be a real struggle.
Das klingt tatsächlich ganz schön prekär, weil es da tatsächlich um eine Art Grundversorgung geht. Und ohne diese Spenden würde es gar nicht gehen, sagt er ja, O-Ton. Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass sich nicht an allen Schulen die Eltern so reinhängen, wie das offensichtlich an Ihrer Schule der Fall ist. Diese Stellen fehlen dann einfach?
Es ist tatsächlich so, dass wir die Schule sind, die pro Schüler am meisten einsammelt in der ganzen Stadt. Es gibt Schulen, die haben null Spendenaufkommen. Das sind natürlich auch gerade dann Schulen in benachteiligten Stadtteilen. Die kriegen da schon mal noch ein bisschen extra Förderung, aber natürlich verschärft man damit auch wieder die soziale Spaltung in der Stadt. Das ist keine Frage. Also der gute Willen, der kommt erstmal den eigenen Kindern zugute und nicht den anderen an den anderen Schulen.
Und das mit dieser Drag-Show, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das Einzige, was da passiert, sondern diese Spendensammelaktionen, die laufen dann über das ganze Jahr.
Ja, man wird ständig angebettelt, würde ich mal sagen. Also wir kriegen jede Woche ein Newsletter, da steht wieder drin, was für Aktionen es gibt. Es gibt so eine allgemeine Sammelei, dann gibt es Aktionen von lokalen Geschäften oder in einer anderen Woche muss man in einem bestimmten Restaurant essen, weil da ein Prozentsatz abgegeben wird. Dann gibt es ein Kinderfest und so weiter. Also ständig steht einer mit dem Klingelbeutel. Das ist auch manchmal ein bisschen nervig, aber wir wissen ja alle, wofür es ist und das macht man dann halt irgendwie mit. Und es wird nie veröffentlicht, wer wie viel spendet oder so. Das heißt immer, selbst wenn du $5 gibst, Hauptsache die Quote in der Klasse, dass 80% der Eltern was gespendet haben, ist möglichst hoch.
Und sind die Aktionen, die Eltern da unternehmen, mehr oder weniger dieselben an den Schulen?
Also Sie können sich vorstellen, dass man in anderen Schulen in den USA nicht unbedingt eine Drag-Show machen kann. Ich denke, wir sind da die einzige Schule im Land. Die Leute sind sehr fantasievoll und eine Nachbarschaftsschule, die machen eine ganz besondere Aktion. Das hat was mit Hunden zu tun.
what the event is, it's a combination of dogs and kids. We bring a lot of dog-related vendors to the event. We have a lot of kid-friendly events. We have a book fair. We have a jumpy house. It sort of suits, you know, a lot of different groups and draws a great crowd.
Also das war Wendy Zachary, das ist die Elternratsvorsitzende an der McKinley-Schule bei uns nebenan. Dogfest heißt das und das ist eine Aktion, da kommen sogar fast $100,000 zusammen. Also eine Wahnsinnsorganisation und dann fragt man sich, wie groß muss das noch werden, nur damit unsere Kinder wirklich das Nötigste in der Schule haben. Das ist schon Wahnsinn.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Drag-Show, zu Ihrem Auftritt als Drag-Queen. Mittlerweile klingt das ja so, haben Sie das Ganze schon so ein bisschen professionalisiert, scheint mir. Wann steht denn der nächste Auftritt an?
Also die Drag-Show wird es natürlich wieder geben im März. Eigentlich hatten die Rainbow Sisters, das sind mein Freund Vince und ich, gesagt, wir machen mal Pause. Es gibt ja auch noch andere Väter an der Schule und die sollen auch noch ihre Chance haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlich schon mit den Füßen scharren, um auch so einen tollen Auftritt zu haben. Christoph
Schön
Dresser.
Wär's.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Du bist. Und du bist immer der du bist. Ob dein Basti Pest und du der Bastard, der du bist. Ob du der Beste, du bist auf der Piste bist. Ob dich der Boy mit dem Bastard-Bass im Studio disst. Ob sich der Pastor im Bus über deinen Bass bepisst, weil deine Tuba partout nicht in den Postbus passt. Ob du der Boss oder ob du bloß der Bubi bist. Du bist der, du bist der, du bist. Du bist der, du bist der, du bist. Du bist der, du bist der, du bist.
Ja, da sehen wir da eine Foto. Die hängt schon etwa 30 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre vielleicht, an der Wand. Das ist ganz verblichen. Und man sieht ein ganz kleines, circa zweijähriges Kind, ein ganz blondes mit lockigen Haaren und mit einer großen Hingebung an den Bären zupft, obwohl da rundherum eigentlich Dornen sind. Ich glaube, es sind Brombeeren oder sowas. Also mit einer Hingabe pflückt sie da diese Bären zwischen den Dornen, sehr konzentriert.
Anne Mierdl, Zuckerdierdl, geh mit mir in Schleier. Na, 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 Disco in ihr, die Hoba-Base zähe.
Freestyle ist das Thema dieser Echtzeit und wer jetzt an diese gleichnamige Disziplin beim Windsurfen denkt, der ist schon fast bei unserem nächsten Thema hier in dieser Echtzeit angelangt, aber eben nur fast. Beim Windsurfen steht Freestyle nämlich für relativ unsinnige, aber beeindruckende Verrenkungen mit Brett und Segel. Ich möchte den Begriff an dieser Stelle aber jetzt ein bisschen weiter fassen, also Freestyle eher als ein Lebensgefühl deuten, das mit dem Surfen auch einhergeht, das Improvisation erfordert und Offenheit und manchmal auch so ein bisschen Kampfbereitschaft. Zwei oder drei Qualitäten, die sicher auch die Frauen auszeichnet, die die Filmemacherin Dörte Eichelberg in ihrer Doku-Serie Chicks on Boards begleitet hat. Sie hat ihr Frauen porträtiert, unter anderem in Indien, Südafrika und Gaza, für die die Möglichkeit, Wellen zu reiten, alles andere als selbstverständlich ist. Hallo Frau Eichelberg.
Hallo Frau Migalke, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Die Frauen, die Sie in Ihren insgesamt ja 5 Filmen zeigen, die kommen aus Gegenden, in denen das Surfen entweder gar nicht üblich ist oder wenn ja, dann nur für Männer als adäquat gilt. Welche Umwege sind denn die Frauen hier gegangen, um letztendlich doch auf dem Board stehen zu können?
Sie waren meistens oder sind die Pionierinnen in diesem Gebiet und dass sie überhaupt sich dazu überwunden haben, diesen Weg zu gehen, das haben sie oft ihnen nahestehenden Personen zu verdanken. Also der Mutter, dem Vater, einem befreundeten Surfer. Aber sie mussten sich da schon sehr gegen Widerstände behaupten.
Was sind denn das für Widerstände?
Also das ist in jedem Land, in dem ich war, immer so ein bisschen unterschiedlich. Also oft wurden sie oder werden sie diskriminiert wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Religion oder die Gesellschaft verlangt es von ihnen, dass sie zu Hause bleiben. Das ist tatsächlich etwas, was man bei allen Geschichten trifft. Also solange diese Mädchen noch junge Mädchen sind, haben sie noch so einen gewissen Welpenschutz und dürfen noch da draußen spielen. Aber mit dem Erwachsenwerden fängt dann der Ernst des Lebens an. Aber nur für die Frauen. Die Männer dürfen weiter draußen im Meer spielen und die Frauen müssen dann nach Hause gehen und Familien gründen und in der Küche bleiben.
Sie surfen ja selber auch, sind vielleicht auch über Ihre Erfahrungen dazu gekommen, diese Filme zu drehen. Können Sie ein bisschen berichten, wie sich das Ganze aus Ihrer Perspektive, jetzt in Deutschland aufgewachsen, sicherlich nicht mit ganz so vielen Widerständen zu kämpfen, wie sich das für Sie dargestellt hat?
Ich habe meine erste Welle im Dienst genommen, also im Dienst der Wissenschaft. Ich moderiere das tägliche Wissensmagazin Xenius auf Arte und durfte dort für eine Sendung über Wellenenergie vor laufender Kamera einen Crashkurs im Surfen nehmen mit meinem Co-Moderator zusammen. Und danach war ich dermaßen angefixt, dass ich jede Drehpause zum Surfen genutzt habe. Und da musste ich eigentlich nicht weit rauspaddeln, um dann irgendwann mal festzustellen, dass ich immer die einzige Frau bin. Naja, und dann habe ich mich halt mal so ein bisschen umgefragt. Dann habe ich die Männer da draußen im Wasser gefragt. Sag mal, habt ihr keine Freundinnen, Schwestern, Nachbarinnen? Wo sind die denn alle? Und so kam ich dann zum Thema des Films.
Und was haben Sie da herausgefunden? Sie haben schon gesagt, die Gegenden waren sehr unterschiedlich, wahrscheinlich auch die Widerstände sehr unterschiedlicher Art, mit denen die Frauen da vor Ort zu kämpfen haben. Aber gleich ist wahrscheinlich schon, dass die ganz schön improvisieren müssen vor Ort, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Wie sieht denn der aus?
Ein gutes Beispiel dafür ist Gaza. Also die Menschen, die da surfen, die tun das auf Brettern, die ihnen verschafft worden sind durch interessanterweise israelische und auch amerikanische Friedensaktivisten. Also das sind selbst Surfer, die festgestellt haben, der Swell, der bei uns, also die Brandung, die bei uns ankommt, die rollt hier nach 50 Kilometer weiter von Tel Aviv bis nach Gaza City. Und die rollen da ungesurft ins Land. Das wäre ja schön, wenn wir den Menschen dort das ermöglichen könnten, dieses Glück mit uns indirekt zu teilen. Und wenn wir schon nicht die Wellen gemeinsam surfen können, dann wenigstens das Netz und dann tauschen wir uns über Facebook darüber aus. Und Israelis selbst können ja bekanntlich nicht mit ihrem Pass nach Gaza rein. Also haben die Vermittler gesucht, Amerikaner in diesem Fall, die das geschafft haben, nach jahrelangen Verhandlungen dort Surfbretter ins Land zu bringen. Und auf denen surfen bis heute Männer. Das sind in diesem Fall viele so Männer, die so Fischer sind, also die sowieso den Umgang mit dem Meer gewohnt sind, die gut schwimmen können. Und da gibt es halt ein Mädchen. Also das war die Tochter eines Rettungsschwimmers, die es dann ermöglicht bekam, das Surfen zu erlernen. Aber nur bevor die anderen an den Strand gehen. Also die stehen dafür im Dunkeln auf, gehen frühmorgens surfen, nur zu Zeiten, wo noch kaum jemand am Strand war.
Was zieht sie denn trotzdem raus? Das sind ja ganz schön viele Widerstände und Einschränkungen. Einschränkungen, mit denen in anderem Maße auch die anderen Frauen zu tun haben. Was ist denn das, was diese Frauen da rauszieht?
Das Surfen hat etwas Meditatives. Also man kämpft sich da raus gegen die Brandung und dann ist man erstmal da. Und man hat diesen unendlichen Horizont und alle Sorgen, alle Probleme sind erstmal weit weg. Man ist wirklich im Moment und dann kommt diese Welle und entweder kriegt die Welle ein oder man kriegt die Welle, aber auf jeden Fall ist es ein Dialog, den man eingeht und das, dieser Wellenrausch, das ist so ein Glücksrausch. Ich glaube, jeder Surfer dieser Welt würde das bestätigen. Das war auch wirklich das Erste, was alle immer gesagt haben, wenn ich sie gefragt habe, egal wo sie herkamen, egal ob Mann oder Frau. Surfen gibt ihnen das Gefühl, frei zu sein. Und ich habe es auch an ihr gesehen. Sie hat wirklich gespielt mit dem Wasser. Sie hat noch nicht mal gut gesurft, ehrlich gesagt. Aber das ist auch völlig egal. Also dieses Gefühl, was sie da draußen bekommt im Wasser, dieses Gefühl der Unbeschwertheit, das kann sie offenbar in erster Linie, wenn nicht sogar nur beim Surfen erleben.
Und können die Frauen denn dieses Gefühl, was sie da erleben, mitnehmen? Also hat das Nachwirkungen in ihr Leben an Land?
Ja, also in ihrem Fall, das ist leider die traurigste Geschichte, hat sie ihre letzte Welle eigentlich mit mir genommen. Denn sie war da schon fast 18 Jahre alt und somit deutlich zu alt, um immer noch zu surfen in dieser Kultur. Und sie hat dann eigentlich ja fast schon als Gefallen, so auf Erlaubnis des Vaters, der da schon enorm unter Druck stand. Von allen Seiten wurde er da auch schon dazu genötigt, seiner Tochter jetzt das Surfen zu verbieten. Und jetzt als nächstes wird der Ehemann dann wahrscheinlich das letzte Wort haben. Also bei ihr war das leider das letzte Kapitel in dieser Geschichte, so wie es aussieht. Bei den anderen Surferinnen, die ich besucht habe, ist es so, dass sie wirklich diese Unabhängigkeit auch mit an Land nehmen. Also zum Beispiel Sutu in Südafrika, die ist auch sehr, also tourt mit ihrer Band und die spielt auch mit diesen ganzen Konventionen. Sie bricht mit den Konventionen als lesbische, schwarze Frau in Südafrika. Das ist schon echt eine Ansage in einem so homophoben Land. Oder die Inderin Anisha, die ist mittlerweile mehrfache indische Jugendforschmeisterin und damit auch schon ganz schön rumgekommen zu irgendwelchen Wissenschaftswettbewerben. Also die werden alle auch noch ihren Weg gehen, auf ihre ganz eigene Art.
Sagt Dörte Eichelberg, selbst Surferin und Macherin der Doku-Serie Chicks on Boards. Und dabei handelt es sich um Frauen, die unter widrigsten Umständen Wellen reiten und über die Dörte Eichelberg auch ein Buch geschrieben hat, das im kommenden Frühjahr erscheint. Es ist wieder soweit. In einer guten Woche steht mal wieder die Küchenschlacht des Jahres an. Im Netz füllen sich schon die Foren mit den Do's und Don'ts beim Weihnachtsbraten. Und man kann ja in der Tat eine Menge falsch machen beim Kochen. Oder auch schon vorher, schon bei der Auswahl der Gerichte. Sehr viel entspannter gehen die beiden Macher von Worst of Chefkoch die Feiertage an. Für ihren Blog sammeln Jonathan Löffelbein und Lukas Diestel ja schon seit über 2 Jahren die absurdesten Rezepte bei chefkoch.de und verfügen so natürlich über ein ziemliches Wissen darüber, was man alles so zusammenbrutzeln kann. Das 3-Gänge-Weihnachtsmenü, das sie gemeinsam mit unserer Autorin Ina Plodroch gekocht haben. Das ist in jedem Fall originell und es ist einfach. Und das sind ja eindeutig 2 ausgemachte Freestyle-Qualitäten.
Wir machen heute ein Weihnachtsmenü. Und zwar, was habt ihr mitgebracht?
Wir beginnen mit den weihnachtlichen Tomaten. Also eigentlich heißt es Tomatenplatte à la Andi, aber das Rezept ist, wie es da auch heißt, gut geeignet für Partys oder für Abendbrot. Und was ist Weihnachten, wenn nicht eine große Party?
Und ein Abendbrot. Und was ist dann der Hauptgang?
Der Hauptgang ist der Salzstangenauflauf. Das ist eine Schicht Salzstangen, dann kommt eine Scheibe Schinken darüber und dann Käse.
Nachtisch?
Nachtisch ist das leckere Low-Carb-Dessert, wie es heißt. Das ist Magerquark mit Kakaopulver und Süßstoff.
Okay, ich würde sagen, fangen wir mal an, oder?
Ja.
Was braucht ihr denn?
Messer und Brettchen und wir brauchen auch für den Salzstangen, für die...
So, was machst du jetzt gerade?
Ich bereite jetzt die Tomatenplatte à la Andi zu. Also man schneidet Tomaten, dann legt man sie auf einen Teller und dann kommen Maggi und Fondor drüber.
In rauen Mengen.
Das sieht gar nicht so schlecht bisschen. Aus. Das Praktische ist jetzt, Salz und Pfeffer braucht er gar nicht.
Da braucht man wirklich, also wenn man da noch mit Salz und Pfeffer beigeht, dann explodiert es, glaube ich.
Ein bisschen haben diese Rezepte, was du gerade meintest, ja auch immer dieses, okay, wahrscheinlich war das das Einzige, was noch da ist und dann macht man daraus mal was.
Ja.
Ich habe jetzt erstmal die Salzstangen schön in Reihe und Glied gelegt und jetzt kommt da wie so zum Zudecken eine gute Nachtscheibe Schinken drüber und dann wird es auch schon mit Käse überstreut und dann war's das.
Da ist der gute Auflauf im Ofen.
Ja, jetzt heißt es warten. Play the waiting game.
Aber es ist ja schon auch in dieser ganzen, jeder hat seine 10 Otto-Lengi-Kochbücher zu Hause, die ihm irgendwie vorgeben, wie toll man kochen kann, ein bisschen auch dann dadurch muss. Es ist ja schon auch so ein bisschen so ein Aufruf zu, ach, entspannt euch doch mal alle wieder, oder? Was ihr so macht?
Im besten Fall finde ich ja. Also es ist schon, dass wir hoffentlich auch irgendwo damit zeigen, dass es völlig okay ist, wenn das nicht nach Sterneküche aussieht. Wir haben ein Rezept bei uns, das finde ich immer noch eins der schönsten. Das ist eine vegetarische Bolognese. Das Rezept ist super, aber das Bild sieht wirklich aus wie, Wie ein Flussbett, wie ein unglaublich schmutziges Flussbett sieht es aus. Und das ist aber ein okayes Rezept, das normalisiert es hoffentlich irgendwo, dass es okay ist, dass Essen auch manchmal eklig aussieht und trotzdem gut schmecken kann.
Und das auch an Weihnachten, ne? So, was machst du jetzt gerade?
Ich mach gerade, jetzt habe ich so die Hälfte dieser Magerquark-Packung in eine Schüssel getan, jetzt kommt dann nach Gefühl ungesüßtes Kakaopulver drauf und dann kommt nach Gefühl Süßstoff drauf und dann tada! Das war's.
Sag mal, ich glaube...
Ja, das ist durch.
Ich mach mal den Ofen aus. Ich meine, mit den 10 Minuten, ihr habt nicht zu viel versprochen. Ich glaube, viel länger hat es jetzt wirklich nicht gedauert.
Ja.
Ne?
Wir haben uns ja nicht mal beeilt. Wahrscheinlich könnte man einfach, ja, wenn man schon im Gottesdienst oder wo auch immer war oder nochmal spazieren gehen war oder sowas und dann, bevor die Kinder überhaupt sich aus dem Schalensitz gepellt haben, rennt man einfach schnell rein, bereitet das zu. Fertig.
Ich habe so ein bisschen Angst. Ich meine, es ist...
Ja? Siehst du das Problem?
Oh. Boah, krass überwürzt.
Was schön ist es nicht. Man hat so das, ich finde, man hat nach einer Tomatenscheibe so direkt das Gefühl, das ich bin satt.
Schon irgendwie schwierig zu schneiden.
Ja, das stimmt.
Ja, es schmeckt okay.
Schmeckt okay, ja.
Das sind auf jeden Fall alles Rezepte aus so einer Zeit, wo Maggi noch als Innovation galt, oder?
Ja, es sind alle haben so einen Anstrich von 50er, 60er Jahre.
Ich meine, Toast Hawaii ist echt nicht weit entfernt davon.
Ja.
Aber halt um Längen besser, ne?
Also, ich glaube, es ist viel auch nur so eine, dass man das halt kennt. Okay, jetzt Schokoladenpudding.
Ja,
oder auch, quasi. Wie ist es noch?
Low Carb, leckeres Low Carb Dessert.
Mal gucken, wie es dir heute gelungen ist. Ich direkt diese, boah. Es ist so wie so eine Welle von Trockenheit, die den ganzen Körper so...
Ja, es zieht so den Mund, man kann nicht mehr sprechen.
Sofort nach vorne.
Ja, ist so.
Was jetzt zumindest dieses Menü so zusammenfasst, ist auch so ein bisschen so eine extreme Faulheit.
Aber wisst ihr, an Weihnachten, wo eh alles so stressig ist, ist es doch herrlich, auch so ein Gericht zu haben.
Man hat noch Zeit, um noch sich irgendwie an der Kasse zu prügeln um ein Geschenk oder so.
Oder danach Wasser zu trinken, sehr viel.
Ja. Oder das.
Ich glaube, ich brauche tatsächlich mal ein Wasser.
Ja, das ich auch. Ich sag schon mal Danke, war sehr lecker.
Ja. Wir sagen auch Danke, aber den zweiten Teil glauben wir dir nicht.
Naja, so ist das eben. Freestyle ist nicht unbedingt lecker und nach dieser Erkenntnis hören wir jetzt auch mal auf mit dem Improvisieren und kommen zu unserer Echtzeit-Serie.
Sie haben es geschafft. Sie feiern ihren Grenzübertritt in den Westen.
Brüder. Eine Hörspielserie von Sebastian Hocke.
Wir befinden uns im Herbst 1989. Die beiden Brüder Sonny und Timur, die versuchen, die westdeutsche Botschaft in Prag zu erreichen. Besonders Timur hat es ziemlich eilig, die DDR auf schnellstem Weg zu verlassen. Doch schon kurz nach ihrer Abfahrt mit dem Zug in Dresden steigen DDR-Grenzer zu. Und am Bahnhof Česká Lípa endet die Fahrt dann endgültig. Alle müssen aussteigen. Aber was passiert mit den DDR-Bürgern aus dem Zug? Das hören Sie jetzt in einer neuen Folge unserer Hörspielserie, die von einem realen Kriminalfall aus der DDR-Zeit inspiriert ist.
Naja, wir haben, als wir aus dem Fenster geguckt haben, dann war es klar. Also da haben wir sie gesehen. Da kam Verstärkung von den Grenztruppen. Naja, dann sind wir halt aus dem Zug ausgestiegen, brav. Aber haben uns dann gleich aus dem Staub gemacht. Durch die kleine Bahnhofshalle raus, haben so getan, als hätten wir mit der ganzen Sache nichts zu tun, haben immer uns umgedreht, geguckt, werden wir beobachtet und dann, sobald wir aus dem Blickfeld verschwunden sind, haben wir uns ins Gebüsch reingeschlagen und haben dann erstmal gewartet, bis Ruhe eingekehrt ist. Du hast immer von der Kälte erzählt, wenn du von der Trasse erzählt hast, aber nur wie du gefroren hast. Morgens immer der erste Griff zur Heizung, danach Lichtschalter drücken, Wasserhahn aufdrehen, immer gucken, ob alles funktioniert. Das hast du noch monatelang zu Hause so gemacht. Man konnte ja nicht schnell Hilfe holen wegen der Weite, da hat man sich das antrainiert. Mit der Weite kommen die Menschen nicht klar, hast du immer gesagt. Lag ja alles weit auseinander in der SU. So weit, dass man mit dem LKW nicht unterwegs liegen bleiben durfte, weil es Tage dauern konnte, bis mal wieder jemand vorbeikam. Dann bleibt dir nichts weiter übrig, als das Ersatzrad zu verbrennen, um in der Nacht nicht zu erfrieren. Aber vielleicht war das auch wieder nur so eine Geschichte.
Warum hauen wir ab, Timur? Und er hat mit den Schultern gezuckt. Das ist das, was ich mir heute vorwerfe. Dass man ihm irgendwas anhängen wird, hat er gesagt, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Die haben schon oft Leute eingesperrt, die ihnen einfach nicht gepasst haben. Ja, statt weiter zu bohren, wollte ich dann wieder doch nur die Geschichte vom Disco-Mobil hören. Wie ein Film, den man als Kind immer wieder gucken kann, mit meinem Bruder als Hauptfigur. Ich glaube, in dem Moment hat er sogar Anlauf genommen, mal die ganze Geschichte zu erzählen. Aber wie ich da vor ihm stand und nur hören wollte, was für ein toller Kerl er ist, da hat er, glaube ich, seinen ganzen Mut verloren.
Ja, und dann stand er da und... Ja.
Der Plan der Brüder ist es, bis zum Morgen im Versteck auszuharren. Dann direkt zum Schalter zu gehen, um eine Karte zu kaufen für den Morgenzug der Pendler.
Lada, Saporosch.
In der Nacht
Wartburg.
Spielen sie Autoraten.
Also, das hat er mir ganz früher beigebracht gehabt, dass man die verschiedenen Fahrzeugtypen eben am Klang unterscheiden kann.
Aus den Akten des zuständigen Volkspolizeikreisamtes.
In der Nacht zum 16. September gegen 1.30 Uhr. In einem Straßengraben, abgedeckt unter Grünschnitt, Zweigen und Gestrüpp, fanden die Kollegen mit Hilfe von Freiwilligen einen Körper, der durch die Identifizierung umgehend dem Vermissten zugeordnet werden konnte. Lackspuren lassen nur die Verbindung mit dem W50, in Klammern Baujahr 1976, Karosserie mittelblau, zu. Blutspuren an Fahrzeugunterseite und Pritsche finden sich außerdem.
Also es war auf jeden Fall noch dunkel, als wir raus sind aus dem Gebüsch.
Und dann sind wir Richtung Bahnhof. Und der war wie leergefegt, da war niemand mehr. Also eine Frau, die war noch im Fahrkartenschalter. Aber von den Grenzern war keine Spur zu sehen. Und jetzt auch von den ganzen anderen Fahrgästen, die alle aus dem Zug geprügelt wurden, war auch niemand mehr da. Naja, also Timo ist dann auf jeden Fall eben zum Fahrkartenschalter gegangen, zu der Frau. Und hat versucht, Fahrkarten für uns zu kaufen, ja. Russisch hat er versucht, aber sie wollte Russisch nicht verstehen. Irgendwann guckt sie uns nur an und mustert uns und fragt DDR. Und wir wussten überhaupt nicht, was wir sagen sollten.
Und was haben sie gesagt? Und vor allem, wie reagiert die Ticketverkäuferin am Schalter? Dazu mehr in der nächsten Woche in der Echtzeit. Oder Sie abonnieren unseren Echtzeit-Serien-Podcast. Dann können Sie weiterhören, wann immer Sie wollen. Ich bin Katja Bigalke. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Bis demnächst. Machen Sie es gut.